Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Next Game Podcast, dem ersten des Jahres 2015. Und hoffentlich werden wir viele weitere noch euch vorstellen können, podcastmäßig. Das Thema der heutigen Ausgabe ist: Gefallen Hüpf-Ikonen. Wo sind die Helden von damals? Vielleicht ist es einigen von euch aufgefallen, aber es hat sich doch einiges getan in all den Jahren, in denen es jetzt Konsolen gibt. In der 16-Bit-Ära war eines der Lieblingsgenres aller Spieler Jump'n'Runs, also hüpfen, springen, Feinde möglichst mit dem eisernen Hosenboden platt machen und so etwas. Und heute? Heute sind es, glaube ich, eher so Ego-Shooter und so. Aber ich bin nicht der Experte dafür. Deshalb, Melanie, hallo. Was meinst du, hat sich jetzt getan? Und wo sind überhaupt die Helden von damals?
Ja, also in den 90ern haben Jump'n'Runs ja wirklich alles dominiert. Also es ist ja eigentlich kein Monat vergangen, in dem für Game Boy, NES, SNES, Mega Drive, Amiga und so weiter kein neues Jump'n'Run erschienen ist. Es sind natürlich auch jede Menge Jump'n'Runs erschienen, an die man sich heute nicht mehr erinnert, die versucht haben, einen Teil vom großen Mario- oder Sonic-Kuchen abzubekommen. Die vielleicht kurzfristig damit Erfolg hatten, aber letztendlich in der Versenkung verschwunden sind. Also der große Erfolg der Jump'n'Runs in den 90ern oder auch teilweise schon 80ern begründet sich ja hauptsächlich auf den Mario-Spielen, später eben auch noch auf den Erfolg der Sonic-Spiele. Und dieser Niedergang ist meiner Meinung nach Ende der 90er eingeleitet worden. Also als die 3D-Grafik endgültig salonfähig geworden ist sich immer mehr Leute eben auch nach realistischeren Spielen gesehnt haben. Und da haben eben Genres wie Ego-Shooter, wie Action-Adventures, so im Stil von Tomb Raider und so weiter, von der Popularität her Jump'n'Runs natürlich deutlich überholt.
Da muss ich mal gerade kurz einwerfen. Also ich finde das eigentlich noch recht realistisch, den Leuten um den Kopf zu springen, um dann irgendwie oder gegen, mit dem Kopf gegen die Decke zu knallen, um da irgendwie einen Pilz zu kriegen. Aber sind wir mal ehrlich, wie oft hast du es eigentlich in deinem Leben, dass du als vollbusige Archäologin in irgendeiner Gruft aufwachst mit einem Haufen Waffen um dich herum und die halbe Tierwelt hängt dir am Arsch? Also ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt, oder?
Ja, stimmt. Jedes Mal nach dem Aufstehen denke ich mir, ach, jetzt muss ich erstmal ein bisschen trainieren und auf Schildkröten rumhüpfen.
Genau. ich denke, also meine Meinung zum Beispiel zum Niedergang der Dings, des Jump'n'Run-Genres, so, also Ende der 90er, wie du es gesagt hast, liegt schon teilweise wirklich einfach auch daran, dass natürlich die Sachen immer anspruchsvoller wurden. Aber ich denke auch, dass am Ende so ein bisschen, wie mit jedem Genre, der Markt einfach auch gesättigt war. Und ich glaube, nach dem großen 3D-Hype, der mit Mario 64 entstanden ist, war dann eigentlich auch so ein bisschen so langsam die Luft raus über die Jahre. Und da kam auch kaum noch Innovation in der Richtung. Ihr habt ja auch dann gesehen und die meisten haben es bestimmt noch mitbekommen, dann ist es ja auch wirklich sehr still geworden um die Jump'n'Runs, die so langsam dann jetzt auch wieder ein bisschen aufblühen, weil da kommen neue Impulse durch die Indie-Szene und sowas. Aber so weit wollen wir gerade eben noch nicht gehen, weil es geht uns eigentlich eher so, weil wir sind ja alle so ein bisschen das ältere Semester, so alle so Anfang 30, wenn ich das jetzt mal schön rede. Somit haben wir
eigentlich... Oh, das kannst du doch der Frau nicht an den Kopf werfen.
Ja. in zwei Tagen werde ich 37, also somit, ich habe das jetzt gerade alles ein bisschen schön geredet hier. Somit haben wir natürlich noch die NES und Super Nintendo Zeit mitgemacht, wo natürlich die Blütezeit der Jump'n'Runs waren. Und da waren natürlich sehr viele Titel bei, die eigentlich damals wegweisend waren, aber die sind dann auch irgendwie verschwunden. So, und da frage ich dich dann, Götz, was war denn so jetzt für dich ein Jump'n'Run-Titel, ich sag mal, der damals erschienen ist, der eigentlich heute, der nicht mehr so weitergeführt wurde wie Mario oder so?
Oh je, da fragst du mich jetzt was. Das Problem ist, zu Essenszeiten habe ich nicht so viele Jump'n'Runs zocken können. Einfach aus dem Grunde, weil, ja, ich hatte nicht so die große Möglichkeit, an Spiele zu kommen damals. Meine Eltern waren, was Videospiele anging, sehr zurückhaltend. Mir wurde zwar ein Essen geschenkt und so, aber jedes Spiel wurde sozusagen kritisch auf den Prüfstand gestellt. Viele Titel von damals habe ich erst heute kennengelernt. Und also von welchem Titel ich mir eine Fortsetzung gewünscht hätte, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ob da wirklich auch eine Fortsetzung schon jemals erschienen ist, ist ironischerweise, weil ich bin bekennender Nintendo-Fanboy, Rystar von dem auf dem Mega Drive. Weil das Spiel, ich habe da ein paar Speedruns gesehen, sah optisch und gameplaymäßig sowas von genial aus. Also, ich habe echt gefragt, wieso ist da nicht noch mehr gekommen von diesem Spiel?
War das nicht ein Jump'n'Run mit einem Typ mit einem Schwert oder sowas?
Nee,
Nein,
das
das
war
war ein
noch,
Jump'n'Run mit einem Stern.
genau,
Ach ja.
das war ja im Grunde genommen ganz ähnlich wie Sonic, also es ist ja auch vom Sonic-Team entwickelt worden. Und ja, da hat man eben so einen lustig animierten Stern eben gespielt.
Stimmt, jetzt wo du's dann sagst, das war, glaube ich, ganz am Ende des Lebenszyklus vom Mega Drive, glaube ich, kam das raus,
Ja, das glaube
oder?
ich auch. So 95 kam das raus, ja.
Ich habe da, glaube ich, auch mal was gesehen. Also ich glaube, denjenigen da, wo der die Review damals gemacht hat, der hat das auch so ein bisschen abgeklatscht als Sonic-Klon irgendwie. Also vom Spielgefühl her, oder liege ich da falsch?
Ja, das
Keine
war
Ahnung,
auch.
ich habe es nie gespielt. Das ist das Problem. Ich
Okay.
besitze kein Mega Drive. Ja, vielleicht sollte ich mir irgendwann einen Mega Drive zulegen und dann auch einen Rester, um das wirklich auch selber nachvollziehen zu können, ob dieser Reviewer damit richtig liegt. Aber so von Optik her und was ich von dem Spiel gesehen habe, also es sah mir nicht nach Sonic aus. Es Okay.
war was anderes. Es war wirklich was Eigenständiges und es sah verdammt gut aus.
Okay.
Ein anderes Spiel, wobei ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ob man das noch als Jump'n'Run bezeichnen könnte, sind diese Sparkstar-Spiele von Konami. Also diese mit diesem fliegenden Opossum ist das, nee, Gürteltier. Gürteltier ist das, glaube ich. Also.
Ja, Sparkstar war ja tatsächlich eine Zeit lang ja auch das Maskottchen von Konami. Erinnert ihr euch da noch dran?
Das stimmt, das Lustige war auch irgendwie, als dann Sparks da kam, dachte ich mir, ah, hat jetzt Konami auch ein Maskottchen, das war ja zu Super Nintendo-Zeiten, glaube ich, ne? Und es hat mich eigentlich gewundert, weil das war natürlich soundtechnisch und alles war es ja wirklich erste Sahne. Und da gab es ja auch, glaube ich, dann noch eine extra Mega Drive-Version, irgendwas in der Richtung.
Ja, es gab eine extra Mega Drive-Version, aber die hatte mit der SNES-Fassung nicht viel zu tun, auch wenn die
Ja.
hier in Europa, nee, wie war das? Ich glaube, die SNES-Version wurde als Rock Knights Adventures
Genau.
2, nee, das war die
Nee,
Mega Drive-Version, sorry,
also es war so,
bezeichnet, obwohl da keinen Zusammenhang gab, obwohl es da keinen Zusammenhang gab, meine
Genau.
Herren.
Es gab ja zuerst eben Rocket Knight Adventures fürs Mega Drive und dann, also es war auch wirklich ein Mega Drive exklusiver Titel und dann kam quasi als Fortsetzung auch Sparkstar. Ja, und das kam in zwei Versionen heraus, in einer Mega Drive und in einer SNES-Version, die aber komplett unterschiedliches Level-Design hatten.
Okay. Ich muss sagen, ich habe damals ja die Super Nintendo-Version gespielt und ich muss sagen, ich fand es natürlich ein unglaublich grandioses Spiel. Das war auch, also es war jetzt, ich sag mal, von Konami hat man damals ja nichts anderes erwartet als hochwertiges Spiel und das war richtig, richtig gut. Wo ich mich natürlich, weil ich glaube, vor 3 Jahren kam dann, glaube ich, mal ein neuer Teil als auf den
Das ist
Konsolen.
sogar schon 5 Jahre her für die Arcade von der Xbox 360 und der PlayStation 3.
Genau, wo ich mich auch dann so gefragt habe, warum eigentlich hat es so lange gedauert auf einen Nachfolger? Ich meine, ich kann mich erinnern, dass Sparkstar, also ganz besonders für Super Nintendo, sehr breit beworben wurde und in meinem Freundeskreis waren auch eigentlich wirklich jeder angetan, weil damals so ein Jump'n'Run, ganz besonders von Konami, war ja schwer angesagt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Spiel damals schlecht verkauft hat.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe das auch nie verstanden. Nein, wie schon gesagt, immerhin war Sparks da wohl so ein beliebter Charakter, dass er für Konami zu einer Art Maskottchen wurde, eine Zeit lang. Also auf jeder Konami-Werbung Mitte der 90er
Genau.
war eben Sparks da abgebildet.
Da frage ich mich dann, was dann Konami bewegt hat, eigentlich dann in vor ein paar Jahren dann mal noch einen Teil rauszubringen. Weil, und jetzt bis dahin, ich meine, ist ja auch wieder nichts passiert. Was ich eigentlich ein bisschen bedauerlich finde.
Ich denke, die haben einfach fix gekriegt, dass die Spieler von damals erwachsen geworden sind, dass sie eine Xbox 360 und eine PlayStation 3 besitzen und dass da vielleicht ein bisschen Geld abzugrapschen ist.
Okay.
Um es mal überspitzt zu formulieren.
Wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich meine zum Beispiel jetzt der letzte Teil, also jetzt der für die 360 und für die PS3 waren, aber das war doch jetzt kein Remake gewesen, das war doch, glaube ich, ein eigenständiger
Das war ein
Teil.
eigenständiges Spiel.
Ich hab's leider nicht gespielt.
Deswegen, weil normalerweise machen die das ja heute super easy, weißt du, dann machen sie eine HD-Auflage und fertig ist eigentlich. Also ich denke mal, dass von Konami da ein bisschen mehr also gekommen ist, als nur, dass sie sagen, oh, weißt du was, wir schmeißen mal eben den Titel.
Ja, aber man muss zwischen HD-Auflage und 2-HD-Auflage unterscheiden. Aber da kommen wir später zu, wenn wir uns dann wirklich in der Jetztzeit befinden.
Okay.
Jetzt aktuell, sorry, wenn ich nochmal ein bisschen eingreife. Jetzt aktuell sind wir noch in der 16-Bit-Ära. Es gab ja viele Klassenspiele, aber es ist ja auch nicht an, aber andererseits ist es ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Also, an welche Jump'n'Runs von damals erinnert ihr euch gerne und an welche eher nicht so gerne, um mal in die Runde zu fragen?
Also ich, oh, okay, Melanie, dann du zuerst.
Kennt ihr noch Bubsy?
Oh
Oh
Gott.
Mann.
Oh
Ganz,
Gott.
ganz schlimme Nummer. Ganz, ganz schlimm. Also Bubsy war ja ein Luchs, wenn ich mich richtig erinnere. Der ja quasi sich ja auch ziemlich an der Spielmechanik von Sonic the Hedgehog orientiert hat und ja, das war einfach wirklich ein grottenschlechtes Jump'n'Run fürs SNES. Ich weiß, dass es dann wohl noch einen zweiten Teil gab und dann
Es
noch
gab insgesamt, sorry, wenn ich da schon wieder dazwischen quatsche,
vier Teile.
es gab insgesamt vier Teile.
Es gab dann ja noch einen auf dem Jaguar, der soll ja auch richtig, richtig schlecht sein.
Alles, was auf dem Jaguar war, war schlecht.
Oh, das war die Atari-Fans bei uns hören.
Sorry, aber.
Ich glaube, du kriegst dann bald einen Pferdekopf ans Haus geliefert oder
Ja.
sowas. Aber ja, und da gab es ja vor allem Bubsy 3D für die PlayStation und das gilt ja bis heute als eines der schlechtesten 3D-Jump
Ja.
Runs aller Zeiten.
Das ist das Lustige, sie haben es wirklich noch geschafft, es noch schlechter zu machen. Also, ich habe es damals auch angezockt irgendwie und das war im Vergleich zu Mario 64, das war richtig schlecht. Also, ich meine, bei Bubsy, glaube ich, hat niemand hinterhergeheult, dass das dann verschwunden ist. Ich meine, was man den Entwickler ja anrechnen musste, haben krampfhaft versucht, weil das wurde ja von Ecolab produziert. War ja damals eine ganz bekannte Firma. Es war dann denen ihr Firmenmaskottchen. Sie haben wirklich krampfhaft versucht, es auch so zu etablieren, aber es ist denen echt nicht gelungen irgendwie. Und ich glaube, nach der 3D-Version haben sie gemerkt, okay, es will kein Schwein kaufen, dann lassen wir es mal lieber sein.
Ist er dann nicht auch sogar kurz später eingegangen oder so?
Ich glaube, allzu lange gab es Accolade dann nicht mehr.
Genau.
Ja.
Also die sind dann auch ein paar Jahre später, sind die ja dann auch flöten gegangen.
Aber Jump'n'Runs waren ja, sorry, wenn ich dazwischen quatsche, dumm, die red du zu Ende.
Ich wollte eigentlich schon den nächsten.
Also ich wollte eigentlich nur sagen, Jump'n'Runs waren ja in der 16-Bit-Ära wirklich das In-Genre und ich erinnere mich noch an diverse Werbevideospiele. Erinnert ihr euch an Cool Spot?
Oh,
Ja,
Cool Spot,
Spot,
der ist gut.
natürlich. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht.
Also die Figur muss super genial animiert gewesen sein. Also
Genau, mit der Sonnenbrille.
ich erinnere mich an Bilder damals aus der Total. Und Also das sah hochinteressant aus.
Ganz lustige Anekdote nebenbei. Wie gesagt, ich habe es damals auch gespielt. Eigentlich ist es ja auch totales Merchandise gewesen. Ne? Es ist ja von 7Up, glaube ich, war es gewesen, war ja
Genau.
genau das Maskottchen für
Maskott.
eine Zeit lang. Und du siehst auch öfters dann halt auch die Marke da auf dem Bildschirm rumtuckeln. Also das haben sie ganz schlau eigentlich gemacht. Und es ist ein richtig gutes Jump'n'Run gewesen. Was also, ich meine, jetzt keine neuen Akzente setzte, aber einfach, es sah toll aus. Es spielte sich griffig und es versuchte nicht auch irgendwie jetzt nicht hier Mario oder Sonic irgendwie Konkurrenz zu machen, sondern ging so einfach cool lässig seinen Weg.
Ja, wenn wir schon beim Thema Werbespiele sind, erinnert ihr euch noch auf die, an die aufdringliche Chupa Chups Werbung in den Suhl-Spielen?
Oh, stimmt. Ja, da war was
Was für
gewesen.
eine Reklame?
Nee, das.
Chupa Chups, diese Lolli-Marke Chupa Chups, die da gab es doch überall Werbung in den Suhl-Spielen.
Sul war doch, glaube ich, nur so eine komische kleine Ameise gewesen, ne?
Genau, das war ja auch quasi so eine Kopie von Sonic the Hedgehog. War vor allem auf dem Amiga ziemlich bekannt, gab es aber eben auch auf SNES, Atari Jaguar und so weiter.
Aber da hast du aber auch sehr schnell gemerkt, ich glaube, da gab es nur zwei Teile, da war irgendwie auch kein richtiger Flair irgendwie drin. Also, weil, wer will schon eine Ameise spielen? Die war zwar animiert, also so auf eine putzige Art hier, wie Coolspot oder so, aber das war, nee, das war eigentlich nix irgendwie. Bei mir, was zum Beispiel auch jetzt, gehe ich mal noch einen Schritt weiter zurück. Könnt ihr euch erinnern an das NES-Spiel Balloon Fight oder den Gameboy-Nachfolger Balloon Kid?
Nein, weil das sozusagen vor meiner Zeit war.
Ich kenne das Gameboy-Spiel, das irgendwann vor, sagen wir mal, 22 Jahren mal gespielt haben, aber ich kann mich nur noch sehr dunkel dran erinnern.
Das Schöne ist, jeder, der ja das Nintendo Land hat, kann eigentlich noch eine neuere Version von dem Balloon Fight spielen, wo du ja dieser Typ bist, dieser Junge mit den Ballons, wo du doch durch diesen Parcours fliegen musst, wo du doch mit dem Stylus dem da die Richtung weisen musst. Und das ist ja eigentlich das Originalspiel Balloon Fight. Ich meine, es ist Schrägstrich Jump'n'Run und Schrägstrich so ein bisschen Geschicklichkeit. Und ich muss sagen, die Gameboy-Version, die hat mir es damals unglaublich, also ist mir ans Herz gewachsen. Das ist einfach ein schönes Jump'n'Run einfach gewesen mit Flugeinlagen so gesehen. Und ich finde es eigentlich schade, dass Nintendo dieses Franchise eigentlich nicht also weiter ausgebaut hätte, weil da wären noch so viele coole Möglichkeiten gewesen. Weil Nintendo Land, diese Version, die da drauf ist, die zeigt es eigentlich recht schön, was du damit alles hättest machen können und sowas.
Ja, aber Nintendo ist noch nicht unbedingt dafür bekannt, nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen.
Ja, okay, ich meine, das sieht man im Falle zum Beispiel von Kid Icarus zum Beispiel. Das war ja auch eine Serie, die hätte auch was richtig Tolles, Gutes werden können und eigentlich, wie sporadisch sie eigentlich nur Ableger rausgegeben haben. Ne? Drei Stück waren es, glaube ich, jetzt im Zeitraum von 1985 bis jetzt.
So ist das ja.
Und das ist eigentlich, ich meine, ich bin jetzt nicht der große Kid Icarus-Fan, aber es war ein solides Jump'n'Run. Und ja, und normalerweise Spiele, guck wie, weil das war dann einer der ersten Nintendo-Spiele hier. Du hattest Metroid gehabt, das wurde ewig weitergeführt. Du hattest Mario, das wurde ewig weitergeführt. So Kid Icarus, Zelda dann halt, total weitergeführt. Und Kid Icarus eigentlich nicht so wirklich. Also, was ich eigentlich nicht verstehe, weil ganz ehrlich, Pit ist zum Beispiel jetzt bei Super Smash Bros. Auch ein unglaublich beliebter Charakter. Und du hast ihn auch bei Captain N, also The Game Master, wenn einiges kennen sollten.
Oh ja, Captain N, die Serie, in der die Nintendo-Charaktere alle irgendwie ein bisschen seltsam ausfahren. Also ich meine, man muss sich ja bloß mal Mega Man angucken, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, genau. Aber somit, also das fand ich auch ein bisschen schade irgendwie. Also weil ich muss sagen, da war sehr viel, also jetzt um kurz zurückzukommen, dieses Balloon Fight. Einfach unglaublich hohes Potenzial, ganz besonders heute. Stell dir vor, du hast ja auch so einen Duellmodus gehabt, wo du versucht hast, in der Luft, den dein Gegenüber die Ballons kaputt zu machen, indem du gegen den fliegst. Das stell dir vor, das könntest du heute auf der Wii U oder auf dem 3DS richtig gut machen, vielleicht mit der Bewegungssteuerung und dann im Multiplayer. Das glaube ich, das hätte schon richtig Potenzial, aber Ich glaube, da weiß Nintendo selbst nicht mehr, ob sie den Titel noch wirklich in ihrer Schublade haben oder nicht.
Ja, keine Ahnung. Absolut keinen blassen Dunst, weil, wie gesagt, in den Köpfen von Nintendo steckt keiner drin. Und ja,
Zum Beispiel hat.
viel lieber produzieren sie, glaube ich, ein neues Mario Jump'n'Run als jetzt ein neues Kid Icarus-Spiel.
Ja, natürlich hat sich natürlich auch sehr schnell herausgestellt, dass Mario natürlich unglaublich die Massen anzieht, irgendwie, was vielleicht in Kid Icarus nicht hat. Weil ich sag mal, ganz ehrlich, das Mario wurde ja damals mit dem NES ausgeliefert. Somit war das erste Spiel, was die neuen Videospieler damals mitbekommen haben, war halt Mario gewesen. Und das war halt so ein komplett neues Jump'n'Run, ne, der neuen Art mit Power-Ups und verdammt vielen Geheimnissen. Das hat dann voll reingezogen. Ich meine, im Gegensatz dazu war ja jetzt hier Kid Icarus sehr konventionell gestaltet. Finde ich wenigstens.
Ja,
Ja,
also.
das kann ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht beurteilen, weil ich die Kid Icarus-Spiele nie gespielt habe.
Eine weitere von vielen Wissenslücken, die ich besitze.
Hey,
Ich meine,
ja. Sorry.
Entschuldigung.
Nee, Melanie, red ruhig.
Ja, ich meine, was Nintendo ja auch ziemlich hat fallen lassen, mal von den Auftritten in den Smash Bros. Spielen abgesehen, dass es ja wirklich Ice Climber war ja eigentlich ein ziemlich früher Hit fürs NES, war ja auch damals ziemlich beliebt, aber ich glaube, Nachfolger gab es dafür noch nie, oder?
Eigentlich nee, so nicht. Somit gesehen, also jetzt das nächste, also abgesehen von dem ersten Ice Climber, sind die wirklich nur in den Smash Bros. Spielen erschienen. Und ich finde es eigentlich auch ein bisschen schade. Ich meine, natürlich, klar, das Gameplay, wenn du es heute Ice Climber spielst, ist es schon ein bisschen veraltet. Ist auch eine der Serien, die Nintendo nie wirklich weitergeführt hat, obwohl ich die recht charmant fand, die beiden. Also in Super Smash Bros. Ziehen sie richtig gut ab, muss ich gestehen.
Ja, aber
Ja.
muss auch bedenken, wie du gesagt hast, das Gameplay von damals ist ja veraltet und diese Eisklammer sind ja nicht die einzigen Jump'n'Run-Figuren, die nach ursprünglichen Auftritten nicht mehr auftauchen. Also ich meine, die Drachen vom Puzzle Bobble oder Bubble Bobble zum Beispiel sind zu Puzzle-Figuren geworden. Und bei Sega, ich meine, Sega hat ja auch so einige Leichen im Keller. Ich denke da nur an Wonder Boy.
Oder an Alex Kidd natürlich.
Ja, okay, der ging ja in Rente, als Sonic auf der Fläche erschien. Also das war ja auch verständlich, dass der Sonic auch keine Konkurrenz mehr bieten wollte. Deswegen haben sie den dann weggelassen. Also das kann ich von der strategischen Seite verstehen von Sega, dass sie gesagt haben, okay, Alex Kidd als Maskottchen bringt es bei Sega nicht, jetzt macht Sonic das Rennen. Weil zwei Konkurrenten im selben Stall, ich glaube nicht, dass das so gut ist.
Ja
Ja,
gut,
aber sie haben ja
dieses Franchise dann ja komplett unter den Tisch fallen lassen. Also es gab zwar hier und da vielleicht ein paar Anleihen, aber fällt euch auf Anhieb irgendein Auftritt nach der Master System-Ära an?
Es gab ja von Alex Kidd hier noch diesen Teil Enchanted Castle fürs Mega Drive und dann ansonsten wäre er mir jetzt wirklich bloß in diesen Sega-Ablegern wie Sega und Sonic All-Star Racing und Sega Tennis und so weiter wieder aufgefallen, aber sonst nee.
Die Frage sollte eigentlich eher sein, schreit eigentlich noch jemand nach Alex Kidd? Nein.
Also ich denke, Alex Kidd hat halt einfach keine coole Ausstrahlung gehabt. Also Alex Kidd wirkt aus heutiger Sicht halt schon irgendwie ziemlich bieder im Vergleich zu Sonic. Und
Also schon fast altbacken.
ja, auf jeden Fall.
Ja, da muss ich euch recht geben. Obwohl ich Sonic auch nicht so mag, aber Sonic war mir dann irgendwie, da wusste ich genau, wo ich den hinpacken sollte. Bei Alex Kidd war das so irgendwie, ja, weißt du, also existieren würde und er würde in die Presse, also dann die Presse gehen und sagen, ich bin schwul, ich würde es ihm sofort abkaufen. Also, das ist dann nur, wo ich dann gesagt hätte, ja, siehst du, ich wusste es doch, Alex Kidd ist schwul. Nein, aber.
Ja, und er wohnt in einer WG mit Tingel zusammen.
Okay.
Oh Gott, oh Gott. Um mal wieder einzugreifen, verlassen wir jetzt mal die 16-Bit-Ära und gehen eine Ära weiter, so die 32-Bit, 64-Bit-Ära, als so die 3D aufkam. Mario 64 hat ja gezeigt, dass 3D-Jump-Runs funktionieren. Allerdings war das, glaube ich, eine Ausnahme, oder wie findet ihr das?
Also, was eine Zeit lang wirklich gut funktioniert hat, war ja Gex. Gex startete ja wirklich als 2D-Jump'n'Run auf 3DO, auf Saturn, PlayStation und so weiter. Hat dann aber wirklich ziemlich gut, finde ich, den Sprung in die dritte Dimension geschafft. Leider ist Gex ja auch total in Vergessenheit geraten.
Ja,
also,
ich denke auch, weil es ist ja das Maskottchen von Crystal Dynamics, ne?
Genau.
Das Ding ist, ich glaube einfach durch die, Spiele waren generell von hoher Qualität, und sind wir mal ehrlich, ich denke nach zwei Jahren, als dann so richtig der 3D-Hype auch bei den Jump'n'Runs waren, ging ja langsam die Luft raus, und da hat natürlich auch das Crystal Dynamics auch, denke ich, gemerkt, und ich denke, deswegen haben sie dann auch Gags weggelassen. Also, dass sie einfach.
Ja, aber dass da die Luft aus den 3D-Jump'n'Runs raus war, liegt auch, glaube ich, unter anderem daran, dass viele Jump'n'Runs den Sprung von 2D nach 3D nicht geschafft haben, beziehungsweise die 3D-Spiele dann meistens unter aller Würde waren. Also ich denke da zum Beispiel an Earthworm Jim, wo der ja in der 16-Bit-Ära berühmt-berüchtigt war, also der eigene Zeichentrickserie und so, und in den 3D-Spielen, ich glaube, sagen klangloses Unterging.
Das stimmt. Also die 3D-Variante, weiß ich noch, die war richtig, richtig schlecht gewesen.
Ja, die ist ja von Shiny Entertainment damals ja auch ausgelagert worden an einen, ich glaube, kroatischen Entwickler, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und was ja eigentlich schon wenig damals wohl den noch lag an der Marke, und das ging ja wirklich voll in die Hose. Also vielleicht nicht ganz so schlecht wie Bubsy 3D, aber immerhin schlecht genug, um als Vollflop zu gelten.
Ja, also da muss ich gestehen, habe ich David Perry nicht begriffen. Also sie haben die ersten zwei Teile sehr gut gemacht, und da gebe ich dann ganz besonders, wenn es in den dritte Dimension geht, komplett neue Insel mit neuen Möglichkeiten, ne? Da geben sie es dann an den Fremdentwickler, hätte ich nie gemacht, weil so gesehen war das ja eigentlich, ich meine, die Firma hatte jetzt also unter David Perry auch nicht gerade die supergeilen Hammerspiele. Da war natürlich Earthworm Jim wirklich so das Paradebeispiel. Und dann tun dann ein Fremdhersteller, tut den Karren dann gegen die Wand fahren. Also ja, kein Wunder,
das ist dass, schon bitter.
Ja, und kein Wunder, dass dann keine Sau mehr was von Earthworm Jim wissen wollte, weil, ja, hallo. Das war auch wie mit Prince of Persia. Prince of Persia war in 2D richtig, richtig gut. Als das die 3D-Variante, also nicht Sands of Time, sondern wirklich Prince of Persia 3D, da wollte auch kein Schwein mehr was von dem Prinzen wissen, ne? Weil das war so schlecht gewesen. Das war grottig. Also
ja, wobei allerdings den Prinzen dann letzten Endes gerettet hat, dieser Genrewechsel in der GameCube-Ära. Wo er zu einem Action-Adventure wurde.
Genau, da muss man auch sagen, wenn jetzt wieder, sagen wir mal ganz ehrlich, da ist es auch sehr von Tomb Raider inspiriert gewesen. Wenn Lara nicht gewesen wäre, wäre, glaube ich, der Prince of Persia, Sands of Time, den würden wir dann heute nicht in der Form so kennen, wie er jetzt ist.
Also, was ich persönlich schade finde.
Das ist sicherlich richtig, ja.
Um kurz eben nochmal, in der PlayStation-Ära hatten wir noch einen sehr interessanten Fall gehabt. Das erste Maskottchen von Sony, Crash Bandicoot, das war ja auch ein 3D-2D Jump'n'Run gewesen, was eigentlich richtig, richtig gut war. Das wurde ja, glaube ich, von Insomniac.
Von Naughty Dog.
Naughty Dog, genau, sorry, genau. Naughty Dog gemacht, den Uncharted-Entwicklern. Und das ist eigentlich auch so ein Paradebeispiel, ne? Die drei Teile wurden ja auch von denen auch noch gemacht auf der PlayStation. Und das war auch wirklich eigentlich so das Maskottchen der Konsole. Und dann haben die das Franchise verkauft oder wurde es denen weggenommen?
Ich glaube, die haben das verkauft, um Freiheit zu gewinnen. Irgendso, das meine ich gelesen zu haben.
Also es war, glaube ich, so, dass von Anfang an Naughty Dog den Auftrag von Universal ja bekommen hat, Spiele für die PS1 zu entwickeln, und dass aus irgendeinem Grund dann eben die Rechte dann ja an Universal dann komplett gegangen sind. Und dass dann Naughty Dog halt quasi diese Spiele dann eben auch nicht mehr entwickeln konnte, beziehungsweise auch eben nicht mehr exklusiv entwickeln konnte für die PlayStation. Und dann sind ja noch einige Multiplattform-Spiele erschienen, die aber ja an die Qualität bei weitem nicht mehr ranreichten.
Genau, weil ich sag mal also so...
Ja, red du, Dominik.
Also ich muss gestehen, ich habe die Crash Bandicoot, also die Originalspiele, habe ich, also hast du gemerkt, mit jedem Teil wurde es natürlich immer wieder, wurde es echt besser. Und das war auch so eine richtig schöne andere, also wenn du kein Nintendo 64 hattest, konntest du da ruhig zugreifen. Da wusstest du genau, das war wirklich auch eine richtig, richtig gute Serie. Naja, und als dann halt es zu Universal ging, hast du einfach gemerkt, dass es waren zwar noch gute Jump'n'Runs, aber die hatten diesen Flair nicht mehr gehabt. Auch, es gab ja dann dieses, wo du da so komische Viecher steuern konntest, wo ich einen Test zugeschrieben habe.
Crash of the Titans?
Genau. Dass die Idee generell war nicht schlecht gewesen, aber das war einfach alles so...
Lieblos.
Ja, lieblos, so generisch
irgendwie. Ja, und die Naughty Dog-Teile, die hatten einfach so einen unglaublichen Humor einfach. Das war ein richtiger Anarcho-Humor. Überhaupt nicht zu vergleichen mit unserem lieben, braven Mario, sondern wirklich, das war einfach frech. Schon allein die ganzen Todesanimationen von Crash genau, und so stimmt. weiter. Das war wirklich cool. Das war richtig cool und hat wirklich zur Marke PlayStation einfach gepasst.
Genau. Und
ja, sorry, Dominik, red rum.
Da finde ich es eigentlich schade, dass eigentlich nicht Sony versucht hat, weil das ja so gesehen in ihr Maskottchen auch wirklich war, warum sie dann nicht versucht haben, das auch wirklich zu behalten. Also den Charakter eigentlich. Und weil ich meine, jetzt der Sackboy hat natürlich den jetzt beerbt in Crash Bandicoot, aber wie viele Jahre hat denn, oder wie lange hat dann jetzt Sony kein Maskottchen, kein richtiges Maskottchen mehr gehabt?
Keine Ahnung, aber es hat ihn nicht geschadet.
Also, ich sag mal so, ich kannte es ja nicht anders her, weil jede Firma hat ja so, jetzt Konsolenhersteller hatte sein Maskottchen gehabt, ne? Jetzt hier Sega hatte sein Sonic, ne? Oder der Alex Kidd und Nintendo hatte Mario und so weiter, und eigentlich, das war ja normal gewesen, dass jeder Konsolenhersteller ein Maskottchen hatte. Somit kam ja Crash Bandicoot genau richtig. Und dann war es auf einmal weg gewesen. Und das war ja wirklich, die ganze PlayStation 2-Ära war ja kein Maskottchen mehr da. Und ja. Ihr habt ja auch anfangs auch gesehen, bei der Xbox hat man ja versucht, auch ein Maskottchen zu finden bei der ersten Xbox. Was am Ende
diesen Blinks, oder?
Genau, Blinks.
Was ja auch so furchtbar bewertet worden ist. Ich habe selber nie gespielt, aber das hat ja irgendwie gar nicht gut abgeschnitten, glaube ich.
Genau, das war auch richtig, richtig schlecht. Es sollte eigentlich erst ein anderes werden. Es sollte dieses Alice werden. Das war so ein Mädchen mit einem riesen Hammer irgendwie.
Malice,
genau. Das ist es aber am Ende nicht geworden. Die sollte eigentlich das Maskottchen werden. Aber um kurz wieder zurückzukommen, eben wieder zum Dings, wo waren wir denn jetzt gerade?
Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Also ich wollte nur auf was anderes hinkommen. Und zwar, wir haben jetzt Nintendo teilweise abgedeckt, die den Sprung in die dritte Ära ja gut überstanden haben, weil Mario 64 ist ja immer noch eines der Top-Titel, was in diesem Genre angeht. Mhm. Wir haben Sony mit der Crash Bandicoot-Reihe und wir haben einen Konkurrenten vergessen, nämlich Sega.
Ja.
Ja, da führt keiner leider keinen Weg dran vorbei, Dominik, weil Sega hat es ja irgendwie komplett in den Sand gesetzt. Irgendwie fast alle 3D-Sonics gelten ja unter den Fans als nicht so gelungen wie die 2D-Sonics. Woran liegt das denn eigentlich? Ich meine, ich habe jetzt die 3D Sonics nicht so gespielt. Daher kann ich das jetzt nicht nachvollziehen.
Also eine Vermutung meinerseits wäre, dass man das Problem hatte, dieses Geschwindigkeitsgefühl der 2D-Teile in der dritten Dimension zu paaren mit einer guten Spielbarkeit. Also ich meine, in der zweiten Dimension ist es natürlich einfacher gewesen, auf der einen Seite natürlich Sonic diesen Highspeed aufnehmen zu lassen, aber das Ganze dann auch noch vernünftig steuern zu lassen. Mhm. Das war dann in der dritten Dimension, ist das ist das schwieriger geworden. So kam es mir zumindest vor. Und dann hat Sega ja auch immer mehr unnütze Charaktere quasi eingeführt, hat dann immer wieder zum Beispiel bei Sonic Adventure 2, kann ich mich gut erinnern, da gab es so Level-Passagen, da hat man, ich glaube mit Knuckles war das, hat man da diese Chaos Emeralds gesammelt, die in den Levels versteckt waren, und das war furchtbar. Das war einfach furchtbar. Ich glaube, Sega hat einfach nie wirklich ein passendes Konzept gefunden, Sonic zu modernisieren und wirklich sinnvoll in die dritte Dimension zu bringen.
Ich gebe dir recht, aber ich glaube, die Problematik fängt eigentlich bei dem Thema Sonic viel, viel weiter vorne an. Das Ding ist, bei einem Mario-Spiel, ich weiß nicht, wie es Nintendo halt geschafft hat, aber Mario ist einfach ein universeller Charakter. Ihr habt sehr früh, sehr schnell gemerkt, wo Nintendo den reingepackt hat, hat es gepasst. Das Problem bei Sonic war einfach gewesen, Sega hat Sonic den Stempel aufgesetzt, er ist super, super schnell. Und etwas anderes kann Sonic nicht mehr, außer schnell laufen. Und Sega hat es schon von Anfang an verpasst, Sonic als Universalcharakter zu nutzen. Der war wirklich nur für die Geschwindigkeit zuständig, und das ist es. Und das ist am Ende das, was jetzt auch dann Sonic das Genick bricht. Weil die Leute wollen kein Action-Adventure, wo er sich da als Werwolf verwandeln kann. Sie wollen jetzt Änderungen machen, die hätten sie früher eigentlich machen sollen, ganz, ganz am Anfang. Weil sind wir mal ehrlich, wie schnell kam ein Mario Kart? Oder wo hast du Mario nicht überall gesehen? Mario Golf, Mario Tennis und so weiter und so fort. Das hat Sega erst irgendwann Mitte der 90er gemacht, aber da war es ja schon zu spät.
Deswegen. Und dazu hat Sega es nicht mal besonders gut gemacht. Also ich meine, wenn man schon mal dieses Sonic R gespielt hatte auf dem Saturn, weiß man, glaube ich, was ich meine. Also das war ja ganz, ganz furchtbar zu steuern und war einfach nicht gut, war einfach nicht genießbar.
Somit, sind wir mal ehrlich, du hast auch die 2D-Ableger, die sind alle in Ordnung, aber die Leute erwarten einfach, dass von Sonic Geschwindigkeit ist und mehr. Ja, der Stempel hat Sega einfach selbst aufgedrückt, und daran wird auch dann Sonic kaputt gehen. Das ist meine Meinung.
Jein. Also ich bin auch der Auffassung, dass Dominik recht hat, dass Sonic einfach nur als schnell dargestellt wurde und dass Sega da was verpasst hat. Aber ich wäre jetzt nicht der Auffassung, dass man sämtliche Sonic 3D-Spiele in Grund und Boden verdammen muss. Weil ich finde, einige Spiele sind durchaus spielbar. Also Sonic Lost World zum Beispiel, finde ich, ist eine mutige Weiterentwicklung von Sonic, von der üblichen Formel. Sonic Generations ist eine gelungene Zelebrierung von, ich glaube, das waren 20 Jahre Sonic oder so. Oder Sonic Colors, was auch nicht schlecht war. Es gibt gute Sonic-Spiele. Man muss sie nur suchen und finden. Und wenn Sega sich wirklich darauf besinnen würde, sich sozusagen auf ihren Arsch zu setzen und herauszufinden, ja, was hat diese Spiele gut gemacht oder wo können wir ansetzen, was können wir weiterentwickeln, dann würden solche Flops wie Sonic 06 oder Sonic Boom sich vermeiden lassen.
Ja, das denke ich auch schon zum Teil. Aber ich merke, wir kommen vom Thema ab, weil es ging ja eigentlich so ein bisschen um die gefallenen Helden, und weil Sonic ist ja immer noch quicklebendig, obwohl Sega...
Er ist ein bisschen ein gefallener Held, weil er ist wirklich, ja... Weil wir haben ja wirklich Figuren gesehen, die durch den Sprung in die 3-Ära gefallen sind. Sonic ist nicht gefallen, was sich vielleicht als Fehler herausgestellt hat, weil er ist so, ja... weder ist er richtig gefallen, noch ist er richtig gestiegen wie Mario. Aber diese, um mal wieder ein bisschen zum Faden zurückzukommen, dieses Muss, einen 3D-Jump'n'Run zu entwickeln, hat sich ja noch eine Weile lang dann wirklich auch fortgesetzt. Also, selbst zur Xbox-Ära, jetzt nicht der Xbox 30-Ära, der Xbox-Ära sind ja teilweise Spiele erschienen, die richtige 3D-Jump'n'Runs waren. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an dieses Pitfall-Game, was da herausgekommen ist. Und es gibt auch sicherlich ein paar andere Beispiele, aber woran lag es, dass die Entwickler erst sozusagen zur Zeit der 360 spitz gekriegt haben, dass es sich doch lohnen würde, wieder auf 2D zu wechseln?
Ich sag mal so, dass es natürlich auch, also ist meine persönliche Meinung, ist natürlich immer auch so eine Trendwende. Beste Beispiel waren ja damals hier diese Ego-Shooter angesiedelt im Zweiten Weltkrieg. Das hattest du von Hollywood aus, hier Saving Private Ryan und sowas und Band of Brothers, Band of Brothers hieß es, glaube ich. Die
Band
Serie,
of Brothers.
Genau. Das war so das Paradebeispiel und das war ein Riesenhype. Alles war Zweiter Weltkrieg, alles waren die Nazis und das ist ja über Jahre, ist das auch dann fortlaufend, ist es dann gut gelaufen. Und ich denke einfach, dass jetzt ist mein Gefühl so ein bisschen, das kommt auch zum Teil durch die Indie-Szene, dass so ein Retro-Gefühl so langsam wieder hochkommt. Man merkt es aktuell auch bei den Ego-Shootern, dass man langsam wieder zu oldschooligen Gefühl so ein bisschen zurückgeht. Und ich denke, das ist auch mit Jump'n'Runs, die haben jetzt wieder so ein bisschen Nischendasein gehabt. Ich meine, Sonic und Mario haben sie am Leben erhalten und jetzt auch hier Sony mit Little Big Planet. Aber durch die Indie-Szene, denke ich, ist das noch beflügelt worden, dass da auch wieder so langsam dieser Hype oder diese Modeerscheinung wieder nach vorne kommt. Und sind wir mal ehrlich, als Indie-Entwickler ist es, glaube ich, ziemlich einfach, einen Jump'n'Run zu machen als einen komplexen Ego-Shooter. Also,
ja und nein, also man muss schon aufpassen, dass man... Also klar, ein Jump'n'Run zu programmieren ist sicherlich einfacher, aber man muss trotzdem aufpassen, dass da alles hinhaut und dass es da kleine Glitches oder sowas gibt. Weil wenn die Figur dann irgendwie auf einen Charakter springt oder ihn wie auch immer eliminieren will und da irgendwie zur Hälfte eindringt, ohne Schaden zu nehmen oder ihn zu eliminieren, ist das nun nicht so gelungen. Aber ich habe das Gefühl, Dominik, du hast einen bestimmten Titel im Kopf, den du nicht sagen willst. Spuck ihn aus.
Welchen Titel meinst du jetzt?
als Beispiel für einen Indie-Entwickler mit 2D Jump'n'Run.
Oh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. VVV oder wie? Also
wie.
Genau, das ist zum Beispiel auch jetzt ein recht simples Jump'n'Run oder wie hießen nochmal diese Jump'n'Runs auf der Wii Bit.com oder so ähnlich?
Bit Trip Runner?
Genau, sowas. Ja, genau. Ich meine, ganz ehrlich, das ist vom Programmiereraufwand, das ist natürlich viel, viel einfacher als jetzt irgendeinen komplexen 3D-Jump'n'Run zu machen, ne? Weil ihr habt ja gemerkt, allein die dritte Dimension ist schon eine Problematik, um da drauf zu springen, ne?
Ja, wobei ja, ich glaube, wir greifen ein bisschen spät da rein. Ich glaube, der richtige Urknall sozusagen ist ja ein bisschen früher passiert. Ich denke da an Super Meat Boy, der ja so ein Paradebeispiel für ein gelungenes Independent-Spiel ist und andererseits auch ein Paradebeispiel dafür, wie man einen 2D-Jump'n'Run wieder erfolgreich aufziehen kann. Ich glaube, erst Super Meat Boy hat dazu beigetragen, dass halt wirklich dieses Genre, diese 2D-Ansicht so beliebt geworden ist.
Ja, und es hat ja noch was anderes quasi wieder in Mode gebracht, nicht nur diese 2D-Optik, sondern auch eben diesen hammerharten Schwierigkeitsgrad. Also hat das ja quasi wieder salonfähig gemacht.
Darüber haben wir ja in einem früheren Podcast geredet, meine ich.
Ja, das stimmt, da haben wir drüber geredet, über Dings, ja. Den leichteren und schwierigen, also dass früher alles viel schwerer war als heute, aber das stimmt, der Hype, also der mal diese Modeerscheinung kommt auch wieder zurück, also deswegen, es geht alles sehr oldschoolig zur Zeit zu, aber du hast recht, Super Meat Boy, ich sag mal, war wirklich das Paradebeispiel dann, das war wirklich auch in breiter Presse und das Ding ist sogar nachher noch als Retail erschienen, weil es so erfolgreich war und Gott, ja, ich meine, hallo, für Speedrunner ist das Spiel einfach der Hammer.
Ja.
Und ich meine, und was ich ja schön finde, ist dann, dass die jüngere Generation, weil wir, die sagen wir mal, die sind ja echt versaut geworden durch die ganzen Tutorials der modernen Spiele, mal wieder gelernt haben, so richtig zu fluchen und den Joystick an die Wand zu werfen, ne? Oder den Controller in der Richtung. Weil das war ja bei meiner Generation war das halt recht normal gewesen. Aber die Frage ist eigentlich, und ich denke, das ist euch auch aufgefallen, es gibt natürlich von vielen älteren Jump'n'Runs, gibt es ja auch Remakes oder so Weiterführungen. Zum Beispiel, ja.
Ja, du spielst jetzt auf DuckTales HD an und auf dieses Mickey Mouse in Castle of Illusion,
Zum
weil man da
Beispiel.
nochmal differenzieren muss, weil DuckTales ist ja wirklich, man hat das damit ins Spiel genommen und es im Grunde genommen ja nur komplett neu gezeichnet, um es dann in HD präsentieren zu können. Am eigentlichen Levelaufbau, am eigentlichen Gameplay wurde ja nichts geändert. Während Mickey Mouse in Castle of Illusion ja, es hatte mit dem Vorgänger im Prinzip nur den Titel gemeinsam und einige Gameplay-Elemente. Ansonsten ist es ja ein komplett anderes Jump'n'Run, weil es ja 2,5D ist.
Okay. Also ich muss sagen, ich DuckTales habe ich gespielt, aber das Castle of Illusion eigentlich nicht. Somit dachte ich eigentlich, dass es auch nur jetzt ein Remake ist in neuer
Es
Grafik.
ist ein
Ja,
Remake, aber es ist auch
stimmt.
wiederum kein Remake.
Okay.
Ja, sorry Melanie, du wolltest was sagen?
Ja, war das jetzt bei DuckTales Remastered nicht auch so, dass da neue Einführungslevel zum Beispiel eingebaut worden ist und dass auch so die narrative Ebene eine viel größere Rolle gespielt hat als jetzt beim Original?
Ja, das glaube ich. Also, also für die Leute, die das Spiel nicht besitzen, zu Beginn von DuckTales Remastered überfallen die Panzerknacker mal wieder in den Geldspeicher und Onkel Dagobert muss sich sozusagen durch lauter Fallen kämpfen und hüpfen und hast du nicht gesehen, um am Ende gegen den kleinsten Panzerknacker anzutreten und ihn zu besiegen und dann fängt das eigentliche Spiel an.
Okay. Ja, stimmt, genau. Ja, toll. Ich muss sagen, jetzt aber die Frage ist jetzt mal, im Vergleich zum Original, hast du das Original mal gespielt?
Nein.
Melanie, hast du's gespielt mal?
Sowohl auf dem NES wie auch auf dem Game Boy.
Okay, und welches fandst du dann besser?
Du meinst jetzt, ob das Original oder das Remake jetzt,
Genau,
oder?
genau.
Ich fand das Original, ehrlich gesagt, im bisschen, ja, weil das im Remastered ein bisschen zu viel Storytelling für mich dann war, also was den Spielfluss immer wieder so unterbrochen hat. Aber das ist ein rein subjektiver Standpunkt, also sieht bestimmt jeder ganz anders.
Okay. Welches Spiel würdest du dir eigentlich gerne wünschen, was von früher so ein Jump'n'Run war, was eigentlich, ob es jetzt ein HD-Remake wird oder ein komplett neues Spiel, welcher Titel wäre das dann?
Also ich würde mich sehr über ein neues Mr. Nuts freuen. Mr. Nuts, das war wirklich cool, fand ich. Also ich kenne es ja vom Game Boy und vom SNES und das ist einfach auch ein sehr liebenswürdiger Hauptcharakter, finde ich. Und da ein modernes Jump'n'Run zu, das fände ich nicht schlecht, muss ich sagen.
Weißt du, was mir gerade so auffällt eigentlich, wenn du dir diese ganzen Hüpfcharaktere anschaust, ne, das ist ja was war das nochmal für ein Tier gewesen? Ein Eichhörnchen, glaube ich, ne?
Genau.
Genau, du hast ein Eichhörnchen, du hast eine Beutelratte, die ganze Tierwelt wurde eigentlich so praktisch genommen irgendwie, ne?
Ja, wir hatten ja auch einen Regenwurm, ein Krokodil und
Eine Echse.
wir hatten Off-Red Chicken, also das Hühnchen.
Genau, ach Gott, stimmt, ein Hühnchen hatten wir auch noch.
Ja, T das war ja, glaube ich, so ein THQ-Titel.
Was ist von THQ? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, das wäre von Mindscape, aber da kenne ich mich auch um. Und dann gab es natürlich auch die Fledermaus Aero, der Acrobat. Schönes Wortspiel.
Ja, genau, das stimmt. Scheiße, ey. Also, interessant ist, da kann man eigentlich auch einen Trend daran erkennen, dass Tiere irgendwie als Maskottchen, als Jump'n'Run-Maskottchen eigentlich irgendwie besser passen, ne? Also, ich meine.
Ja, aber es gab ja auch die Addams Family. Addams Family, Pugsleys, schlag mich tot. Also das war ja kein Tier, das war ja ein ein Adams. Wobei die Adams, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Menschen sind, darüber kann man diskutieren.
Ja, okay, also sie sind mehr Menschen als die anderen Viecher, die da rumgehüpft sind. Ne?
Ja. Es, wenn wir schon dabei sind, es gab ja auch so Sachen wie Dr. Franken, falls das noch
ja, genau, gibt. Stimmt.
Oh ja, ja, daran erinnere ich mich noch.
Der war aber nicht Nintendo-exklusiv, glaube ich, ne? Der war Multi, oder?
Der war mal nicht Multi.
Weil also
ich kann mich da jetzt nur an die Nintendo-Version erinnern, aber gut.
Also ich persönlich...
Ich habe gerade geguckt, der war Nintendo-exklusiv und zwar ist der auf Game Boy und Super Nintendo erschienen.
Genau.
Ach ja, bevor ich es vergesse, James Pond.
Oh ja.
Ah, ja. Stimmt. Der wurde ja in Folge der PlayStation Plus, also als die PlayStation 3 rauskam, wurden ja viele PlayStation 1-Titel auch nochmal in dem PlayStation Store released und James Bond war ja einer dieser Titel.
Stimmt.
Ich glaube, den konnte man sogar über PlayStation Plus herunterladen oder gab es als Trostpflaster, als das PlayStation Network gehackt wurde. Ja, ich habe mir den mal damals runtergeladen, aber da ich kein PlayStation Plus hatte, ist er mir dann abhanden gekommen, als dieses Trostpflaster auslief.
Well done, Sony. Also ich persönlich, ich hoffe ja wirklich, dass, ich sag mal, jetzt der Trend von diesen oldschooligen Sachen mehr nach vorne kommen würde. Und ich würde mich auch über mehr Jump'n'Runs freuen. Ich hoffe aber, dass es dann auch ein bisschen seriösere Titel sind. Weil sind wir mal ehrlich, damals in der Flut der Jump'n'Runs hattest du durch diese ganzen Maskottchen-Tiere da und alles, hattest du natürlich auch teils unseriöse irgendwie, weiß nicht, also die, wo du einfach gemerkt hast, die sind nur auf den Zug aufgesprungen, um schnell Geld zu machen irgendwie.
Naja, ich weiß jetzt nicht, was du unter Serie verstehst. Also jetzt zum Beispiel Rayman ist ja ein Beispiel dafür, für eine Serie, die ursprünglich 2D war, dann 3D und jetzt sind die letzten Spiele ja wieder 2D. Würdest du das als unseriös bezeichnen?
Nee, also du merkst aber auch, da ist totales Herzblut einfach dran. Das merkst du an den Dings und das meine ich mit dieser Seriosität, dass da wirklich auch das ernsthaft nicht so, oh, weißt du was, wir tun gerade eben Jump'n'Run auf den Markt werfen, um eben Geld in die Kassen reinzuspülen.
Aber ich glaube, das ist ja, jetzt heute ja einfach nicht mehr möglich. Es ist also hier, denke ich, sieht man einen Vorteil davon, dass das Jump'n'Run-Genre so ein bisschen die Popularität verloren hat. Also jetzt ist es halt mehr möglich, sozusagen, dass die Entwickler sich wirklich mehr Mühe geben und nicht nur 0815-Ware abliefern. Also mir fällt jetzt auf Anhieb kein Jump'n'Run der letzten Jahre ein, das wirklich ultra mies wäre. Während es in der SNES-Ära ja durchaus so einige Flops gab. Also wir haben ja Babsi eben schon erwähnt.
Unter anderem.
Ja, man muss auch sagen, die Jump'n'Runs waren für die 90er ja quasi das, was heutzutage die Ego-Shooter sind. Wo du eine unglaubliche Inflation einfach hattest. Und ja, das sind ja auch viele wirklich gute Spiele einfach untergegangen. Das unter dieser schieren Flut.
Genau, und das ist ein bisschen auch, was ich da meine. Ich meine, das hast du natürlich bei so einem Massenmarkt, ob es jetzt, wie sag ich, als Street Fighter 2 rauskam, was hat es einen Boom ausgelöst? Und da
ein
waren...
Sonic Boom.
Oh, der war jetzt gut. genau, also und da sind natürlich verdammt viele schrottige Spiele darunter gekommen. Also, und nur wenige Titel haben es wirklich dann auch, also da waren viele Titel auch dabei, die waren richtig gut, aber die haben dann diese Anerkennung auch nicht erfahren und sind dann auch klanglos verschwunden, was auch sehr bedauerlich war. Somit würde ich mir einfach mehr wünschen, wenn vielleicht wieder dieser Jump'n'Run-Zug wieder so langsam anrollt, dass da einfach, dass die Anzahl der seriösen Titel mehr ist als das von denen, so die dann mit aufspringen wollen, wenn ihr mich versteht.
Ja, um mal einen Blick in die Zukunft zu werfen, auf welchen Jump'n'Run freust du dich? Oder freut ihr euch besser gesagt?
Ist da eigentlich jetzt jetzt für 2015, jetzt abgesehen von der Indie-Szene, etwas angekündigt worden?
Also ich glaube, Melanie, red du.
Also, ich freue mich auf jeden Fall auf Yoshi's Woolly World für die Wii U.
Genau.
Das, da finde ich allein schon diesen wolligen Grafikstil so unglaublich entzückend. Das werde ich mir auf jeden Fall holen. Und dann freue ich mich natürlich darauf, sehr viele eigene Mario-Levels in Zukunft kreieren zu dürfen.
Mario Maker, genau.
Ja.
Das war nämlich mein Ding gewesen, der Mario Maker eigentlich, für die Wii U, wo man dann wirklich so die eigenen Dinger machen kann. Mache ich so bockschwere Teile, das wäre so Super Meat Boy auf Ecstasy. Und die tausche ich dann mit den Leuten, mal gucken, was sie dann machen.
Ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass du demnächst Pferdeköpfe wahrscheinlich an deine Adresse geliefert bekommst.
Ja, genau. Allerdings glaube ich, Dominik, dass du es schwer haben willst, gegen diese Kaizo-Level oder wie die heißen, anzukommen.
Ja, stimmt.
Weil die sind ja
Bocke schwer.
unfair.
Aber hey,
Unfair.
machbar sind die, wenn du richtig, richtig gut bist, ne?
Ja, du, auf AGDQ wurden die gespeedrunnt. Also, das nur als Beispiel. Es gibt wirklich Cracks, die beherrschen die im Schlaf. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Und ich habe jetzt diesen Run auch nicht gesehen. Okay. Haben wir noch irgendwas zum Thema?
Ja, also von meiner Seite ist es, das glaube ich eigentlich, ne?
Melanie? Von meiner auch. Ja.
Ja.
Okay, irgendwelche letzten Worte, ihr beiden?
Naja, lang leben die Jump'n'Runs und hoffentlich kommt bald wieder ein schlechtes Sonic-Spiel, damit wir uns drüber lustig machen können.
Ich glaube, lustiger als über Sonic Boom kann man sich nicht machen.
Okay.
Melanie?
Ja, ich freue mich natürlich schon auf Sonic Boom 2, wenn das irgendwann kommt, dass ich als altes Nintendo-Fangirl wieder was zum Lachen habe. Und ansonsten möchte ich noch gerne den Werbeslogan zu Gex 3D zitieren, der lautet: Du denkst die ganze Zeit nur an Gex.
Okay, ach stimmt, genau, das, ja, genau. Und da war doch, glaube ich, auch so eine blöde Alte, so eine Blonde, glaube ich, noch dabei gewesen, oder nicht?
Genau.
Oh, ich habe die Alte, ich weiß nicht, also weil die Werbung, die ist mir überall nur begegnet, das war der Hammer. Also den Gags hast du ja überall gesehen damals, in fast jeder Zeitschrift. Und ich habe erst, ich habe erst gedacht, das war irgendwie so ein animierter Film, der irgendwie kommen würde, weil natürlich die Alte, die war ja eine richtige Frau und sowas, dachte ich, dass das so ähnlich wie Roger Rabbit irgendwas wird, bis ich immer spitz bekommen habe, okay, das ist doch nur ein Videospiel.
Was ist doch nur, es ist ein
Ja, ich wollte es gerade sagen,
Ja,
was heißt
so,
denn
okay.
nur?
Sorry, okay. Würdest du was
Ja,
sagen?
okay, dann beende ich diesen Podcast. Einerseits mit dem Hinweis darauf, dass in ungefähr 2 Wochen, schätze ich, wir den nächsten machen. Thema ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, deshalb sage ich dir jetzt auch nichts konkret. Und zum Abschluss, ja, Dr. Livingston, I presume. In diesem Sinne, Toodles, bis dann.
Okay, tschüss.
Ciao.